Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Gott errettet Menschen aus ihrer Gottesferne durch seine Gnade. Bewegt von seiner Liebe zu den Menschen, die er geschaffen hat, fand Gott einen Ausweg, um uns mit sich zu versöhnen. Paulus schreibt in seinem Brief an die christlichen Gemeinden in der römischen Provinz Kleinasien, deren Zentrum die Hafenstadt Ephesus war: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet worden. So formulierte es Paulus zu Beginn des zweiten Kapitels im Epheserbrief. Darüber sprach ich in der letzten Sendung, und heute werden wir sehen, dass Paulus das noch genauer ausführt, was es heißt, aus Gnade errettet zu werden. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Auch die Christen, an die Paulus den Epheserbrief schrieb, waren, wie alle Menschen, von Natur aus von Gott getrennt, fern von ihrem Schöpfer. Doch bewegt von seiner großen Liebe, mit der Gott alle seine Menschen geliebt hat, gab der Schöpfer seinen Sohn Jesus Christus als Opfer für uns hin. Durch dieses Opfer sühnte Gott die Schuld aller Menschen, die wir mit jeder Übertretung der guten Gebote Gottes auf uns geladen haben. Und durch seinen Tod am Kreuz gab Jesus sich selbst bereitwillig als das Opfer hin, das auch die grundlegende Trennung eines Menschen von Gott überwindet. Der Tod Jesu versöhnt jeden Menschen mit Gott, der darauf sein Vertrauen setzt. Das meint die Bibel, wenn sie vom Glauben an Jesus spricht. So wird uns alle Schuld vergeben. So werden wir mit Gott versöhnt. Und ein Geschenk, das ich mir nicht erarbeiten muss und auch nicht erarbeiten kann, das nennt die Bibel Gnade. Aus Gnade seid ihr errettet worden, schreibt Paulus deshalb in Kapitel 2, Vers 5 in seinem Brief an die Gemeinden in Ephesus. Anders ausgedrückt, ein Geschenk ist es von Gott, dass ihr nun zu ihm gehört und mit ihm versöhnt seid. Ein Geschenk ist es, dass ihr errettet seid aus eurer Trennung von Gott durch den Glauben an Jesus. Die geschenkte Versöhnung mit Gott, dieses Thema greift Paulus nun noch einmal auf und erläutert, was das für unser Leben mit Gott bedeutet. Und das sehen wir uns nun gemeinsam an. Ich lese aus dem Brief an die Christen in Ephesus, Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das sind die großartigen Verse, die diesen Abschnitt vollenden, der von der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft der Menschen spricht, die an Jesus glauben. Wir waren tot durch unsere Übertretungen der Gebote Gottes und in unserer Trennung von Gott. Gott errettete uns aus unserer Gottesferne durch seine Gnade. Er erhöhte uns mit Jesus Christus, so dass wir schon jetzt durch Jesus zum ewigen Reich Gottes, zum Himmel gehören. Und eines Tages wird in Gottes Reich an uns sichtbar sein, dass Gott uns durch seine Gnade und Güte errettet hat. Und dass er uns das ewige Leben geschenkt hat, in der Gemeinschaft mit ihm. Von all dem ist nichts von unserem eigenen Tun abhängig. Nichts davon haben wir uns verdient. Die Gnade ist es, nämlich durch die ihr gerettet seid. So lautet der Beginn des Verses 8, wenn man ihn möglichst wörtlich aus dem Griechischen übersetzt. Dadurch wird es noch ein wenig deutlicher, dass Paulus hier nicht irgendeine Gnade meint, sondern dass es ihm um die Gnade schlechthin geht, von der er auch schon in den Versen davor sprach. Und das ist die Gnade Gottes, von der Paulus in Vers 7 schrieb, dass Gott den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade uns gegenüber zeigt, denen gegenüber, die auf Jesus vertrauen. Dabei betont Paulus in Vers 8 vor allem die Gnade Gottes, indem er sie ganz an den Anfang des Satzes stellt. Damit macht er klar, die Gnade Gottes ist es, die uns aus unserer Gottesferne errettet. Die Gnade Gottes, nichts anderes. Martin Luther drückte es ja so aus, allein die Gnade. Die Versöhnung mit Gott ist ein Geschenk, Sie wird nicht verdient oder erarbeitet. Sie wird uns von Gott geschenkt, und wir nehmen sie an, indem wir auf Jesus Christus vertrauen, auf sein Opfer. Gottes Gnade kann nur als Geschenk angenommen werden. Einen anderen Weg gibt es nicht, denn sonst wäre es ja auch keine Gnade mehr. Und ich bin froh, dass es so ist, denn deshalb müssen Sie oder ich uns nicht immer wieder fragen, ob wir denn nun tatsächlich errettet sind, errettet aus unserer Trennung von Gott. Wenn Sie Ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, dann können und dürfen Sie sagen, ich bin errettet. Nun wendet vielleicht jemand ein, ich würde es nicht wagen, eine derartige Aussage zu machen, denn ich weiß ja nicht, wie ich in der Zukunft zu Jesus stehen werde. Und an dieser Stelle will ich Ihnen viel Mut machen. Ihre Errettung aus der Trennung von Gott beruht allein auf der Gnade Gottes, nicht auf Ihrer Treue. Deshalb dürfen Sie ganz gewiss sein, dass Sie sich den folgenden Vers aus dem Philipperbrief zu eigen machen können. Paulus schreibt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wenn Sie an Jesus glauben, dann gehören Sie zu ihm. Ja, es kann vorkommen, dass Sie sich von Gott entfernen. Aber Gott wird für Sie immer einen Weg haben, der Sie zu ihm zurückbringt. Denn es ist die Gnade Gottes und nur die Gnade Gottes, durch die Sie errettet wurden, durch die Sie mit Gott versöhnt sind. Ihre Errettung aus der Trennung von Gott ist eine vollendete Errettung. Ihre Errettung hat ein absolut sicheres Fundament. Sie beruht auf dem, was Jesus für Sie getan hat. Und sie gründet sich auf die Tatsache, dass der Heilige Geist sie zu Jesus gezogen hat und es ihnen geschenkt hat, Gottes Wort zu vertrauen und an Jesus zu glauben. Und deshalb können sie sagen, ich bin errettet. Gottes Errettung ist keine Ich hoffe es Errettung und auch keine Ich bemühe mich Errettung. Gott errettet sie durch seine Gnade und nun gilt es, darauf zu vertrauen. Sie werden nicht durch ihr eigenes Tun errettet, sondern ihre Errettung ist ein Geschenk von Gott an sie. Die Gnade Gottes wird theologisch als unverdiente Gunst, als unverdientes Wohlwollen beschrieben. Ich nenne die Gnade Gottes gerne Gottes Liebe in Aktion. Denn Gott überschüttet den von ihm getrennten Menschen mit dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, schreibt Paulus. Und er ergänzt, durch den Glauben. Der Glaube spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, einen Menschen aus seiner Trennung von Gott zu erretten. Denn der Glaube im Menschen ist es sozusagen, der Gottes Geschenk annimmt. Gottes Geschenk der Vergebung der Schuld und das Geschenk der Versöhnung mit Gott. Doch auch für den Glauben gilt, er ist keine Tat oder Leistung des Menschen. Denn der Glaube im Menschen ist ebenfalls ein Geschenk Gottes. Dabei meint Glaube den Glauben an Jesus und daran, dass er für mich starb, um mich mit Gott zu versöhnen. An dieser Stelle sagen mir Menschen immer wieder, wenn der Glaube an Jesus ein Geschenk Gottes ist und Gott mir diesen Glauben nicht gegeben hat, dann kann mir doch niemand vorwerfen, wenn ich nicht an Jesus glaube. Meine Antwort darauf lautet, Gott hat es sehr deutlich formuliert, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt aus dem Wort Christi. Wenn Sie Ihr Vertrauen auf Jesus setzen wollen, dann müssen Sie auf sein Wort hören, auf das Wort Gottes, das uns in der Bibel offenbart wird. Und Gott wird jedem Glauben schenken, der auf die Botschaft der guten Nachricht von Jesus hört und sie beherzigt. Davon schreibt der Apostel Paulus auch in seinem zweiten Brief an die Christen der Stadt Korinth. Ich brauche es nicht wie Mose zu machen, der sein Gesicht jedes Mal mit einem Tuch bedeckte, denn die Israeliten sollten nicht sehen, dass der Glanz wieder verschwand. Aber sie wurden ja auch mit Blindheit geschlagen. Wenn sie die Schriften des alten Bundes lesen, liegt für sie bis heute immer noch dieselbe Decke über deren Worten, und es wird ihnen nicht klar, dass dieser Bund durch Christus an sein Ende gekommen ist. Auch über ihrem Herzen liegt bis heute eine Decke, wenn sie die Schriften Moses lesen. Aber was für Mose galt, galt auch für sie alle. Wenn er sich dem Herrn zuwendet, wird die Verhüllung weggenommen. Paulus schreibt hier davon, dass Menschen das Wort Gottes des Alten Testaments lesen, aber daraus nicht erkennen, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Menschen ist. Doch Paulus betont, wenn sich aber jemand Gott zuwenden will, wird die Verhüllung weggenommen und er wird die Botschaft von Jesus Christus erkennen und ihr vertrauen können. Wenn Sie bereit sind, sich Jesus zuzuwenden, können Sie sich ihm jederzeit zuwenden. Und Gott wird Ihnen den Glauben an seinen Sohn Jesus schenken. Jemand anderes wendet ein, vielleicht wird mir der Glaube an Jesus nicht geschenkt. Darüber müssen Sie sich jedoch keine Sorgen machen, denn das ist nicht Ihr Problem, dafür ist Gott zuständig. Ihr Problem ist vielmehr, dass Sie Ihr bisheriges Leben ohne Gott nicht aufgeben wollen. Denn das ist das Problem aller Menschen. Denn unsere menschliche Natur misstraut Gott und will von ihm nichts wissen. Doch wenn Sie Ihr bisheriges Leben ohne Gott leid sind, wenn Sie bereit sind, es hinter sich zu lassen, wenn Sie sich von Ihren Übertretungen und Sünden abwenden wollen, wenn Sie nicht mehr einem religiösen System dienen wollen, sondern sich an Jesus wenden, dann wird Ihnen auch der Glaube an Jesus gegeben. Da können Sie sich voll und ganz auf Gott verlassen. Nach vielen Jahren bin ich es mittlerweile leid, wenn Leute zu mir sagen, sie glauben nicht, weil ihr Verstand und ihre Intelligenz das nicht zuließen. Ja, ich bin dafür, sich auch denkerisch mit dem Glauben an Jesus zu beschäftigen. Doch noch nie habe ich festgestellt, dass jemand zu intelligent oder zu klug wäre, um an Jesus zu glauben. Im Gegenteil, ich kenne viele hochintelligente und sehr kluge Menschen, die an Jesus glauben. Und ihr Wissen und ihre Klugheit waren nicht das entscheidende Hindernis für den Glauben an Jesus. Das entscheidende Hindernis ist die Natur des Menschen. Von Anfang an ist jeder Mensch in die Trennung von Gott hineingeboren. Das hat zur Folge, dass wir von unserer Natur aus Gott misstrauen und ohne ihn sein wollen. Aber Gott sucht uns dennoch, weil er uns liebt. Und er ist in der Lage, uns trotz unserer Natur, die Gott ablehnt, zu erreichen. Mit einem scharfen Verstand hat es meiner Erfahrung nach nichts zu tun, ob sich jemand für den Glauben an Jesus öffnet oder nicht. Der Glaube ist das Mittel, durch das die Errettung aus der Trennung von Gott für den einzelnen Menschen wirksam wird. Spurgeon, einer der großen englischen Prediger des 19. Jahrhunderts, er sagte, es ist nicht ihre Freude an Jesus Christus, die sie errettet, sondern Jesus Christus ist es. Es ist nicht ihre Hoffnung auf Jesus Christus, die sie errettet, sondern Jesus Christus ist es. Es ist noch nicht einmal ihr Glaube an Jesus Christus, obwohl er doch das Mittel ist, die Errettung anzunehmen, sondern das Blut Jesu Christi, das er als Opfer für sie vergoss. Es ist allein die Tat Jesu am Kreuz, wo er sich als Sühneopfer hingab, die sie errettet. So formulierte es Spurgeon. In Jesus ist die Kraft, und in ihm ist die Errettung aus der Gottesferne, in dem, was er getan hat, aus Liebe zu uns. Paulus schließt die Verse 8 und 9 mit den Worten, »Und das ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.« Die Errettung aus unserer Trennung von Gott kommt nicht aus uns selbst, und das ist gut, denn wenn die Errettung von Gott kommt, dann kann ich mich auch voll und ganz darauf verlassen. Denn was Gott tut, das hat Bestand. Die Errettung ist ein Geschenk Gottes. Kein Mensch kann sie selbst bewirken. Das heißt dann auch, kein Mensch muss sie selbst erarbeiten oder verdienen. Und deshalb gibt es hier auch keinen Raum, um mit seiner Errettung zu prahlen oder anzugeben. Denn alles, was dazu nötig war, hat Gott getan, nicht wir. Die Errettung aus der Verlorenheit der Gottesferne ist Gottes Geschenk. Wir fahren nun fort mit Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Denn wir sind sein Werk, so beginnt Paulus den Vers 10. Er spricht hier von der christlichen Gemeinde. Sie ist Gottes Werk, Gottes neue Schöpfung. Dabei meint Paulus nicht eine spezielle Gemeinde an einem bestimmten Ort, sondern er spricht von der weltweiten Gemeinde aller Christen an allen Orten zu allen Zeiten. sozusagen von Pfingsten an bis zu dem Tag, an dem Jesus sichtbar wiederkommen wird. Die weltweite Gemeinde aller Menschen, die an Jesus glauben, ist Gottes Werk und seine neue Schöpfung, geschaffen in oder durch Jesus Christus. Wozu hat Gott uns Christen neu erschaffen? Für gute Werke. Das heißt, um Gutes zu tun in dieser Welt. Im zweiten großen Teil des Epheserbriefes, von Kapitel 4 bis Kapitel 6, schreibt Paulus ausführlich, wie das aussieht. Ein Leben als Christ und als christliche Gemeinde, durch die Gott die guten Werke verwirklicht, die er schon vorbereitet hat. Das ist ein Leben, wie Gott es sich vorstellt und das ihm gefällt. Auch wenn wir schon mit Jesus Christus zum ewigen Reich Gottes, zum Himmel gehören, sind wir von Gott dazu erschaffen, hier auf der Erde ein Leben zu führen, das Gottes Willen entspricht und ihn ehrt. In Kapitel 2 seines Briefes an die Christen in der Großstadt Ephesus und Umgebung beschreibt Paulus die christliche Gemeinde als Gottes Tempel. In den ersten 10 Versen erläuterte Paulus, woraus Gott die Gemeinde Jesu als seinen Tempel bildete. Aus Menschen, die tot waren, das heißt, die keine Verbindung mit Gott hatten, weil alle Menschen in der Gottesferne geboren werden. Nun fährt Paulus fort und schildert, wie Gott diese Menschen zu seiner Gemeinde zusammenfügt, um daraus seinen Tempel zu errichten. Paulus beginnt dazu mit den Versen 11 und 12 im zweiten Kapitel des Epheserbriefes. Ich lese: Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Die christlichen Gemeinden im Großraum Ephesus bestanden größtenteils aus Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehörten. Das meint die Luther-Übersetzung mit dem Wort Heiden. Es gab nur eine kleine Gruppe von Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren und somit ebenfalls zu den christlichen Gemeinden dort gehörten. Die nichtjüdischen Christen wurden außerdem Unbeschnittene genannt, und zwar von den Juden, die Paulus hier als die äußerlich Beschnittenen bezeichnet. Gott hatte sein auserwähltes Volk Israel, das jüdische Volk, deutlich von allen anderen Völkern der Erde abgegrenzt, von Abraham an bis zur Ankunft des Heiligen Geistes an Pfingsten. Israel hatte eine einzigartige Stellung unter den Völkern. Nichtjuden konnten sich zwar dem Glauben an den Gott Israels anschließen, als sogenannte Proselyten, doch im Tempel in Jerusalem zum Beispiel blieben sie deutlich von den jüdischen Tempelbesuchern getrennt. Diese starke Abgrenzung Israels von dem Rest der Völker führte mit der Zeit zu Spannungen. Einerseits wurden die Israeliten stolz auf ihre besondere Stellung gegenüber Gott. Sie begannen, auf die sogenannten Nationen, die Goyim oder die Heiden, herabzusehen. Andererseits schlich sich der Hass aufeinander in die Herzen beider Gruppen. In den Versen 11 und 12 beschreibt Paulus das betrübliche Los und die hoffnungslose Lage der nichtjüdischen Völker. Und diese Schilderung trifft ebenso auf jeden einzelnen Menschen zu, solange er nicht an Jesus glaubt. Denn von Natur aus sind wir alle von Gott getrennt. Wir sind verloren in der Gottesferne. Und hier sehen wir, was das bedeutet. Als erstes heißt das, ohne Christus zu sein. Das beschreibt es am besten, was es bedeutet, ein verlorener Mensch zu sein. Zweitens, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Das beschreibt zutreffend, was ein nichtjüdischer Mensch ist. Ein Nichtjude gehört nicht zu dem Volk, das Gott auserwählt hat, um an ihm der Welt zu zeigen, wer und wie Gott ist. Doch schon im Alten Testament war es Menschen möglich, sich dem Glauben an den Gott Israels anzuschließen. So wie zum Beispiel die Moabiterin Ruth, die dann ja sogar die Mutter Obeds wurde, und der war der Großvater Davids, des großen Königs Israels. Drittens schreibt Paulus, Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Gott schloss mit Abraham einen Bund und verhieß ihm einen Nachkommen, aus dem ein ganzes Volk entstehen sollte. Das heißt, Gott versprach das Abraham und er legte sich fest, zu seinem Wort zu stehen. Dieser Bund galt Abraham und seinen Nachkommen. Alle nichtjüdischen Menschen waren in diesem Bund nicht mit eingeschlossen. Viertens lesen wir, daher hattet ihr keine Hoffnung. Sehen Sie sich die Religionen und Philosophien in der Welt an. Sie vermitteln keine Hoffnung. Sie können keine Auferstehung vom Tod zusagen. Und sie bleiben ziemlich vage über das, was nach dem Tod geschieht. Die Religionen bieten meiner Meinung nach überhaupt keine Hoffnung, sondern errichten eher eine Hürde, die man nicht überwinden kann. Keine Hoffnung zu haben, das ist die tragische Not aller Menschen, die ohne Jesus leben. Für den verlorenen Menschen ist das gegenwärtige Leben von allergrößter Wichtigkeit. Und wenn er in diesem Leben irgendwas verpasst, dann ist er doppelt hoffnungslos. Als Paulus diese Worte schrieb, stiefelte ein Teil meiner Vorfahren durch die Wälder Germaniens. Sie waren so heidnisch und unchristlich, wie man es sich nur vorstellen kann. Ein anderer Teil meiner Vorfahren lebte in Schottland, und der Lebenswandel dieser Menschen ist noch schlimmer gewesen. Das war die Situation meiner Vorfahren. Sie kannten Gott nicht und hatten keine Hoffnung. In Vers 12 unseres Bibeltextes merkt Paulus an, ihr wart ohne Gott in der Welt. Das heißt nicht, dass Gott sich von den Menschen entfernt hat. Nein, die Menschen haben Gott den Rücken gekehrt. Seit Adam sich dazu verführen ließ, Gott zu misstrauen und seiner Warnung nicht zu glauben, sitzt dieses Misstrauen Gott gegenüber tief in uns allen. Deshalb sind wir es, die sich von Gott entfernt haben. Und so leben wir alle von Natur aus ohne Gott, getrennt von ihm. Wir irren in der Dunkelheit der Gottesferne umher, zusammen mit dem Rest der verlorenen Menschheit. Offen gestanden, wenn ich nicht zum Glauben an Jesus gekommen wäre, würde ich wahrscheinlich auf einen Barhocker krabbeln und versuchen, mich zu betrinken und dabei alles zu vergessen. Was sollte ein Mensch denn sonst machen? Ich hätte ja keine Hoffnung. Die einzige Hoffnung, die ich hier in dieser Welt hätte, wäre allenfalls, das Leben auszupressen wie eine Orange und so viel Saft aus dem Leben herauszubekommen, wie ich nur irgendwie bekommen könnte. Denn es gäbe ja nichts, worauf ich mich nach diesem Leben freuen könnte. Das ist die Situation, wenn ein Mensch ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt ist. Das ist eine schreckliche und furchtbare Lage, die Paulus hier beschreibt. Doch achten Sie nun darauf, dass bei den Empfängern des Epheserbriefes etwas Umwälzendes passiert ist. Denn Paulus fährt fort in Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Im Tempel in Jerusalem gab es den sogenannten Vorhof der Heiden. Der lag zwar im Tempelbezirk, jedoch vom eigentlichen Tempel noch ein ganzes Stück weit entfernt. Dieser Vorhof der Heiden war durch eine Mauer vom eigentlichen Vorhof des Tempels getrennt. Bis dahin durften die Nichtjuden in Jerusalem, aber nicht weiter, nicht näher heran an den Tempel, den Ort, an dem Gott seinem Volk begegnete. Jetzt aber, schreibt Paulus, jetzt aber hat sich alles geändert für nichtjüdische Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Einst waren sie ohne Christus, jetzt aber sind sie in Christus. Sie gehören zu ihm, fest mit ihm verbunden. Die Gottesferne und die Barriere, die sie von Gott trennten, sind aufgehoben. Und nun sind sie ganz nahe bei Gott. Und das nicht durch ihre eigenen Bemühungen oder Verdienste, sondern durch das Blut Christi. Das bedeutet, durch den Opfertod Jesu, den er für alle Menschen starb, um sie mit Gott zu versöhnen. Und darauf haben die Empfänger des Epheserbriefes vertraut. Jetzt aber, schreibt Paulus, die hoffnungslose Situation eines Menschen, der Gott nicht kennt, kann zum Guten gewendet werden. Jetzt aber ist alles anders geworden bei den Empfängern des Epheserbriefes. Und das kann auch in ihrem Leben geschehen. Seit Paulus diese Zeilen vor fast 2000 Jahren schrieb, haben das unzählige Menschen in ihrem Leben erfahren. waren sie früher fern von Gott, ohne Hoffnung auf das ewige Leben nach dem Tod, ohne Hoffnung auf ein Leben in der Gemeinschaft mit dem gütigen und gnädigen Gott, so änderte sich das durch den Glauben an Jesus Christus. Und dazu sind auch Sie eingeladen. Ich bitte Sie im Namen von Jesus, lassen Sie sich doch versöhnen mit Gott. Er erwartet Sie schon.